herzlich willkommen wieder am Super Me Sunday auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und heute gibt's wieder mal ein Geldgespräch, presented by drei Banken Generali Investment Gesellschaft. Und mein heutiger Gast ist Unternehmerin Lisa Reichkendler. Sie spricht über ein Finanzfuck-up, das ihr selbst quasi zugestoßen ist, und sie erzählt auch, wie sie wieder rausgekommen ist, und los geht's. Na, dann sage ich wieder mal Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Lisa.
Hallo Christian und danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben heute ein Thema, das Finanzfuck-up heißt und wie du wieder rauskommst. Wir werden dann ausführlich drüber sprechen. Du hast da vor wenigen Wochen was gepostet. Kurze Einleitung von mir noch, du bist zum dritten Mal da. Wir haben schon gesprochen über... Im Wifi-Podcast war das, gell,
richtig,
oder?
Richtig, ja, ja.
Da haben wir gesprochen über Gastronomie, über eine internationale Karriere. Ganz kurz, hol mal die Leute nur in dich ganz kurz rein.
Ja, also ich war von meinem 16. Lebensjahr bis zu meinem 26. Lebensjahr war ich in der Gastronomie. Darunter auch in Saint-Tropez auf St. Barth, in Corsicon in London. Bin dann vor 10 Jahren nach Österreich zurückgekommen und habe mich dann vor 8 Jahren selbstständig gemacht. Und darüber haben wir eben... vor fast einem Jahr, würde ich jetzt sagen, oder länger sogar, ein Recap gemacht über meinen Werdegang und über meine Karriere, und mittlerweile bin ich ja selbstständig.
Genau, und dann haben wir noch ein Follow-up gemacht, da ist dann um Low-Carb-Ernährung für Sportlerinnen und Sportler gegangen. Ja, und dann du schaust übrigens aus wie die Pallas Athene heute.
Danke.
Es gibt ein Foto in den Shownotes oder der Icon vom Podcast, ja, irgendwie dieses Weiß und Sommerliche. So, und wir machen immer wieder so kleinere Projekte, auch Audio CD.at, sage ich danke dafür. Und dann hast du was gepostet, das mich ein bisschen vom Schiedsrichterstuhl kaut hat, mein Sportwording. Und es ist eigentlich ein blödes Wording von mir dafür, aber es hat mich erwischt, was du da gepostet hast, und wiederholst vielleicht in eigenen gesprochenen Worten. Mhm. Und darüber reden wir dann ja heute auch.
Genau, also ich habe gepostet Anfang Juli 2025, das ist wichtig für die Timeline, dass ich eben 2022 obdachlos war.
Genau, das war's.
Und jetzt 2025 eben sechsstellige Umsätze mache. Und habe dann auch dazu geschrieben, weil das ja in der Social-Media-Welt immer wieder verwendet wird, dass das nicht nur eine reißerische Hook, also ein reißerischer Titel ist, sondern dass das halt meine persönliche Geschichte ist. Ich habe das natürlich sehr kurz gefasst, was halt in ein Posting passt. Aber ja, es ging darum, dass ich halt alles verloren habe. Und jetzt, um es ganz genau zu nehmen, ein richtig wunderschönes Leben leben mit allem, was dazugehört. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will, aber ich bin weit weg von dem, wo ich vor 3 Jahren war.
Mhm. Und du willst darüber sprechen, das finde ich super, weil es ein großes Thema natürlich ist, worüber man eigentlich viel zu selten spricht, und da kommt dann zum Schluss eh noch eine Idee, ein Call to Action. Aber natürlich, es gibt viele, viele, viele Fragen, und wenn wir jetzt einen Podcast machen, kommen die natürlich auch obdachlos. Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es, glaube ich, auch noch Abstufungen, wie obdachlos man ist irgendwie. Mm. Ob man da tatsächlich im Freien schläft unter einer Brücke. Wie war das bei dir?
Ja, also als Österreicher oder Österreicherin hat man natürlich einen Obdachlosen, jemanden auf der Parkbank schlafend, unter Drogen oder Alkohol im Kopf. Das war zum Glück nicht der Fall. Aber ich habe kein eigenes Zuhause mehr gehabt und ich habe auch keinen Zufluchtsort gehabt, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, ich gehe die nächsten 2 Jahre dort oder dorthin oder ich kann irgendwo zurückgehen, sondern ich habe nur mal meine 2 Kartons gehabt. Die waren voll mit Ordnern, weil ich ja damals schon selbstständig war. Das heißt, Stichwort Aufbewahrungspflicht. Und ich habe sehr, sehr viele.
Das ist, glaube ich, das Letzte, was man da denkt. Aber du hast mitgedacht damals auch in diese Richtung, Aufbewahrungspflicht, ne?
Ja, also das, worum es noch ging, also so für die Zukunft, die wichtigen Sachen, das habe ich aufbewahrt, aber ich habe auch zu dem Zeitpunkt extrem viel von meinen persönlichen Sachen, und du kennst mich jetzt noch nicht so lange, aber ich bin sehr minimalistisch, das heißt, ich habe noch nie viel besessen, weil ich bin ja früher in der ganzen Weltgeschichte unterwegs gewesen.
Du, ich verbinde das, was du erzählt hast, und ich falle da ins Wort, hoffentlich ein bisschen mit der Umgebung von Jet-Set, auch durch die Jobs, wo man halt von Luxus-Location zu Luxus-Location wandelt, dort aber eh schon alles dort ist, ne? Da musst du deine eigenen Sachen nicht so mitnehmen, bis aufs Gewand, nehme ich an. Ne?
Richtig, ja. Und ich habe mich dann 2020 in einer wunderschönen kleinen Dachgeschosswohnung sozusagen auch sesshaft gemacht. Es war dann so Corona-Zeiten und 21 war ein sehr, sehr gutes Jahr für mich, also als Selbstständige. Und Sommer 21 hat das eigentlich angefangen. Das weißt du natürlich in dem Moment nicht, zum Glück. Muss ich auch sagen, also da hat man immer den Schutz, dass man nicht in die Zukunft schauen kann und ich hoffnungslos optimistisch bin vom Typ her. Und habe das natürlich mit vielen Ersparnissen und Rücklagen, die ich gehabt habe, ein Jahr lang eigentlich retten können, dass einfach die Auftragslage schlecht war, beziehungsweise Zusagen, Absagen, Zusagen kann man.
Wir waren ja auch mitten in der Lockdown-Phase, ne?
Auch, ja, nicht nur immer, aber auch, es haben einfach so viele Komponenten mit reingespielt und Juni 22 ist dann da gar nicht mehr gegangen. Ich hab, muss dir vorstellen, ich habe sogar meine Kleiderbügel zu Geld gemacht. Also ein Kleiderbügel hat ja keinen Wert.
Naja, meiner IKEA. Wenn man gute Salesperson ist. Nein, ich möchte jetzt mit meinen Scherzen heute aufpassen. Natürlich.
Aber ich meine, ich bin mittlerweile stolz drauf, weil ich war so kreativ, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich um das verkaufen, das und das. Ich habe alles zu Geld gemacht und am Schluss war halt übrig ein Koffer mit meinen persönlichen Gegenständen und vielleicht waren es auch 4 Kartons. Voll mit Buchhaltung halt, mit Sachen, die ich halt aufbewahren muss. Und es war Mitte Juni und ich habe am 30. Juni aus meiner Wohnung raus müssen, weil ich es gekündigt gehabt habe, weil ich es nicht mehr zahlen konnte. Da reden wir von einer kleinen dreistelligen Miete. Und ich habe nicht gewusst, wohin. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, wie dumm musst du sein? Also es waren so meine Selbstgespräche. Also wie gestört, wie dumm musst du sein, dass du es nicht geschafft hast, diese Situation vorzubeugen, ja, besser zu managen, weil du bist ja dann, also ich war ja dann im Juni nicht nur komplett broke, sondern auch komplett burned out, also ich habe nicht mehr schlafen können, am tagsüber war ich urmüde, ich habe in einem E-Mail, in einem Dreizeiler, weiß ich nicht, habe ich 10-mal drüber lesen müssen, habe immer noch nicht gewusst, was schreibe ich da zurück, also ich war mein größtes Asset, also mein vernetztes Denken, diese kreative Lösungsfindung, das war komplett am Boden und da macht er ja nicht nur Angst, dass du kein Geld mehr hast und dass die Leute Geld von dir haben wollen. Also unterschiedliche Positionen, nicht nur Finanzamt und Sozialversicherung, sondern auch eben Miete, Essen und so weiter. Sondern da macht dir Angst, dass du merkst, scheiße, ich kenne mich selber nicht mehr. Also ich finde, ich bin nicht mehr zurechnungsfähig auf keiner Ebene. So, und wenn das aber passiert, dann weißt du, es können die Leute auch alles mit dir machen. Und das macht mit dir mental was, wo du, also ich habe mir echt gedacht, dann im Juli, kommen wir da schon später dazu, habe ich mir echt gedacht, okay, das war's. Also ich werde nie wieder die Lisa sein, die ich mal war.
Und ich kenne dich seit einem Jahr und ich sehe dich jetzt. Und im Vergleich zu der Lisa, die ich nicht kenne und der Lisa vor diesem Finanzfuck-up, wie wir es genannt haben, bist du da eine andere Lisa jetzt?
Ja.
Schon.
Also ich muss gerade lachen.
Also ich sage dir, der Lisa, der es vorher gut gegangen ist, bevor dieser harte Cut gekommen ist. Natürlich die Phase, wo wir jetzt da reden, da war es eine andere. Das ist
cool. Ja. Also natürlich jedes Fuck-up, egal wie klein oder groß, macht dich natürlich auch demütig, auch frustriert teilweise, ist natürlich ein Beiprodukt, ist normal, aber es macht dich auch demütig, es macht dich viel stärker, es macht einen kompletten Prioritäten-Shift, das heißt, Dinge, die da mal wichtig waren, sind überhaupt nicht mehr wichtig, auch dann, wenn es da wieder gut geht, weil du denkst, es hat ja null Wert irgendwie mehr und bei mir hat sich auch das komplette Umfeld geändert. Also ich habe keinen, und damit meine ich wirklich keinen einzigen Freund oder Freundin mehr von damals.
Da reflektiert man dann schon ein bisschen, was man in der Vergangenheit auch falsch gemacht hat selber, ne? Wenn niemand übergeblieben ist.
Ja,
ne? Oberflächliche, beautiful people oder sonst irgendetwas aus der Partywelt oder sowas zum Teil.
Urgut auf den Punkt getroffen, weil eine Freundin, kann ich mich erinnern, da habe ich damals gesagt, du, das geht sich nicht mehr aus, ich habe das Geld nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr auswärts essen, das war ganz am Anfang noch, es war noch nicht am Ende, wo ich dann wirklich alles verloren gehabt habe. Die hat mir nie wieder geschrieben. Und das ist dann so, hey, ich kann nur mit dir im Restaurant nicht essen gehen, so what the fuck.
Ja. Hilf uns kurz vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Ja. Fuck up ist ein bisschen Jugendspeech. Wie würdest du den Begriff kurz definieren? Was ist ein Fuck up?
Ein multilaterales Scheitern.
Schön gesagt. Ja, nein, ich glaube, es war notwendig in der Folge, um das auch mal einzureihen. Und da gibt es verschiedenste Fuck-ups und auch in der freien Rede gibt es oft auch so Speeches und so weiter. Und ich finde das relativ sehr stark und gut. Du hast also selbst die Reißleine gezogen an diesem 30.06. oder
davor schon.
Genau, die Entscheidung ist vorher gefallen, aber du hast dann doch noch den Zeitpunkt erkannt, dass das selber tun muss, bevor es mit dir getan wird, quasi irgendwie, ne?
Ja, weißt du, ich bin ja eine Macherin. Ich bin ja eine, die gerne viel arbeitet. Und das war ja für mich der innere Konflikt so, dass ich körperlich, geistig auf keiner Ebene mehr irgendwie imstande war, dass ich irgendwas da reiß. Mhm. Also das war schon mal der erste Konflikt. Und der zweite Konflikt, das habe ich komplett abgelegt, drum auch heute diese Podcast-Folge, das hatte ich damals noch, war Scham. Mhm. Das heißt, ich habe damals nicht jeden auf die Nase gebunden, wie scheiße die Situation wirklich ist. Das kann man jetzt nur, Entschuldigung, beim Namen nennen, weil mir fällt da nichts Schöneres ein oder nichts besser, ja, ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Genau, und das waren ja Probleme, wo ich sage, okay, wenn mir das heute wieder passieren würde, ich würde es ganz anders handeln. Du hast ja oft Unternehmer, die sagen, also gerade im amerikanischen Bereich, kennst du sicher, die sagen, hey, du kannst mal morgen alles nehmen und ich baue es wieder auf. Mhm. Und ich habe das früher nie verstanden und bei mir ist es jetzt genauso, weil ich einfach, mein größtes Asset, kreative Lösungsfindung, wurde in dieser Zeit geboren, in der ich dachte, dass ich sterben werde. Also ich habe es mir wirklich oft gedacht. Es hat zwei Momente gegeben, da habe ich mir wirklich literally, also wortwörtlich gedacht, ich muss verhungern. Also da habe ich, glaube ich, 20 Cent oder so auf meinem Bankkonto noch gehabt. Ich habe ja unterschiedliche Konten und ich habe auch Kryptowährungen und so weiter gehabt. Das war alles schon weg, weil das habe ich ja fürs Überleben gebraucht. Und dann waren noch 20 Cent auf meinem Bankkonto und ich kann mich erinnern, einer meiner Auftraggeber, der hat eine Rechnung von mir bekommen und der hat sie einfach nicht bezahlt. Ist ja auch oft im Unternehmerischen das Riesenproblem, dass man sagt, wie kann ein erfolgreiches Unternehmen scheitern? Ja, Zahlungsausfälle. Du hast einen riesen Kunden oder irgendwas, also da reicht die falsche
muss
Zeit.
Muss ich kurz was reinhauen jetzt, ja. Genau jetzt.
Ja,
es wird schlimmer. Es jammern so viele, dass einfach die Zahlungsmoral, Qualität, die ghosten dich und antworten gar nicht mehr. Mhm. Und so werden Freundschaften, Beziehungen unter beruflichen Partnern, also lupenreines B2B-Geschäft einfach abgebrochen, indem man einfach nicht reagiert, die wird man schon nichts machen, die Kleine oder der Kleine.
Genau, so war es ja bei mir auch. Genau. Also ich habe ja auch lange nichts gesagt, weil ich mit dem auch ein freundschaftliches oder ein kollegiales Verhältnis hatte. Und du versuchst das ja sehr lange selber zu fixieren. Und ich habe ja eigentlich ein Jahr lang da herumgeschraubt und immer wieder versucht zu retten, im Nachhinein gesehen. Währenddessen bist du, ich weiß nicht, was da hormonell im Körper passiert, aber ich war hyperpositiv. Ich habe immer wieder Akquise gemacht, ganz normal, bin immer wieder normal in die Gespräche eingestiegen. Dann habe ich ein Projekt gehabt für einen russischen Wodka-Markteintritt in Österreich, dann ist die Ukraine gekommen. Also es war eine einzigartige Shitshow. Das nagt natürlich dann an dir.
Shitshow, du willst nicht übersetzen, kann man sich vorstellen. Es ist ein schönes Wort.
Ja, aber es war wirklich eine Shitshow, dass da wirklich dachte, es gibt es nicht. Und dann eben Freundinnen, die sagen, ja, weil du hast nicht mehr so die gute Energie wie früher und du bist nicht mehr so positiv und was weiß ich was. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe damals sogar noch ukrainische Flüchtlinge bei mir aufgenommen für eine Woche. Da habe ich dann gemerkt, okay, wie die dann wieder ausgezogen sind nach einer Woche. Ich habe keine Energie mehr, also es passt irgendwas nicht. Genau, und dann Mitte Juni habe ich kapiert, entweder ich schaue mal jetzt an Google, Frauenhäuser Wien, oder ich lande auf der Straße, oder es passiert noch ein Wunder. Und dann ist ein Wunder passiert.
Und dann ist ein Wunder. Zum Wunder komme ich jetzt in Kürze.
Ja.
Ich wollte nur, du hast das Warum ein bisschen skizziert. Mhm. Natürlich multilaterale Krisen in der Welt. Wir kommen aus der Pandemie, dann gibt es einen Angriffskrieg, wo man wieder kein Wodka verkaufen kann oder sonst oder vermarkten kann, was auch immer. Kannst du noch weitere Punkte ausmachen? Wo wäre neben dem Versuchen zu Sales-Aktivitäten setzen und alles Mögliche. Wo wäre dir da vielleicht auch noch ein Fehler passiert, wo du sagst, ach, Depperte?
Urviele. Also ich unterteile es immer in dem unternehmerischen Part und andererseits in den gläubigen Part. Okay, ja. Ich nenne es jetzt einfach so, gibt sicher einen schöneren Ausdruck. Der unternehmerische Part war, ich habe mich damals 100% auf meinen Geschäftspartner verlassen, für den ich aber keine Geschäftspartnerin war. Da haben wir schon mal die
auch ein Klassiker. Problem.
Ja. Klassiker, genau. Erstes Problem. Zweites Problem, ich habe jetzt ein LinkedIn-Netzwerk und auch ein gutes, nenne ich jetzt mal Offline-Netzwerk, habe ich damals auch nicht gehabt. Und ich habe 0% Personal Branding gehabt. Das heißt, ich habe auf nichts zurückgreifen können, keinen E-Mail-Verteiler, gar nichts, okay? Mhm. Und dann kommt noch die persönliche Komponente dazu, Stolz. Ja. Ich bin mir jetzt nicht so stolz, dass ich jetzt morgen dich anrufe und sage, Christian, mir ist gerade Fahrt, ich habe 2 Monate, weiß ich nicht, Leerlauf oder so, es ist Sommer, lass uns ein Projekt machen. Hätte ich damals niemals gemacht, hätte ich aber auch nicht machen können, weil ich dich nicht gekannt habe. Ja. Beispiel. Es ist einmal das Unternehmerische und auch die Strukturen. Und dann ist halt dieses Gläubige, und das erzähle ich ganz, ganz selten, obwohl es eigentlich urcool ist. Ich war ja da, lass ich kurz nachrechnen, 30 war ich im Jahr 2022 und bin dann im September 31 geworden.
Das kann man ausrechnen, wie jung sie ist.
Okay,
ja,
passt.
Ja. Okay. Und ich habe mal zu meinem 30. Geburtstag, da war ich noch nicht so gläubig wie jetzt, habe ich laut vor mich gesagt und habe im Himmel raufgeschaut und habe gesagt, mach mich zu einer richtig guten, starken Person und Verhandlerin. Mhm. So, und ich habe mal einen Artikel gelesen, vor über 6 Jahren, da ist drinnen gestanden, be careful what you are praying or wishing for.
Genau.
Und eigentlich habe ich mir das gewünscht, was ich jetzt werde, weil sein tue ich es noch nicht, weil es ist ein ongoing process. Aber du musst dir vorstellen, du hast ja keinen Diamanten ohne Druck. Der wird ja auch im Druck, also unter Druck geschliffen. Du hast keinen guten Soldaten, wenn du den nie in den Krieg schickst. So, und ich habe mir was gewünscht, ohne darüber nachzudenken, was die Konsequenzen sind und wie ich dorthin komme. Drum, ich muss heute lachen. Aber das war mit Tränen, mit Sorgen, mit Frust, mit schlaflosen Nächten, mit Cortisolschüben, mit keine Ahnung was alles verbunden, gebrochenen Freundschaften, gebrochene Beziehungen und so weiter. Aber ich bin extrem dankbar dafür.
Und wenn man jetzt dein LinkedIn-Profil besucht, und das kenne ich seit circa 1,5 Jahren, weil über gemeinsame Bekannte mich der Algo zu dir gespült hat oder umgekehrt, findet man ausschließlich zum Beispiel Fotomaterial ausschließlich von professionellen Akteuren. Mhm. Also du zeigst dich im professionellen Status. Ich kenne dich eigentlich auch gar nicht anders. Aber was hat diese Phase mit dir optisch gemacht? Bist du auch ein bisschen vernudelt, wenn ich jetzt so frech fragen darf?
Ja, sicher.
Schon, gell? Das passiert mit.
Ja, also ich kann mich erinnern, wie ich dann dieses Wunder hatte, auf das wir dann noch zu sprechen kommen, bin ich eines Tages in der Dusche gestanden und habe mich geduscht und habe mir die Haare gewaschen und habe so meine Finger so in den Haaren gehabt und habe dann irgendwie das Shampoo rausgewaschen und habe dann die eine Hand voll mit Haaren gehabt. Also ich habe wirklich, und das ist ja nur ein Luxusproblem, ich sage jetzt mal, das ist das Optische, was du siehst.
Ja, du wirst irre, glaube ich, wenn es die Haare
graue
in der Hand
Haare,
hast.
Graue ne? Haare, ja. Haarausfall.
Da das geht auch schnell, gell, mit den grauen
Haaren. Ja, da Haaren reden wir von Lebensalter 30 Jahre, kurz vor meinem 30. Geburtstag. Dann reden wir von Sachen wie extreme Anspannungen im Rückenbereich, was eine Abnutzung meiner Wirbeln. Also ich fasse es jetzt kurz, man müsste da einen Arzt dazu holen. Aber
ich war mir nicht sicher, ob ich die Frage so stellen darf, aber ich glaube,
natürlich. Aber es hat alles seinen Preis. Und zu mir haben dann damals oft Freunde gesagt, wie hoch ist der Preis, Lisa? Wie hoch muss der Preis sein, dass du sagst, so und jetzt pfeife ich drauf und ich höre auf und ich suche meinen Job. So. Mhm. Aber es ist ja mit dem Job nicht immer alles getan. Es kamufliert ja nur. Weil viele meinen, okay, finanzielle Probleme, Job passt, danke, wieder schauen. Aber ich war ja da schon zu tief drinnen, dass der Job nur einen Teil gecovert hätte, aber ich bin ja so gläubig, dass ich sage, ich habe eine gewisse Aufgabe bekommen und wenn ich diese Mission nicht ausfülle, kommt die immer und immer wieder.
Es geht in der Folge nicht um mich, aber ich höre unglaublich viel raus, was ich als Pattern in meinem ganzen Leben mit. Ich möchte nur 2 Punkte reinbringen. Ja. In der Pandemie habe ich mein ganzes Umfeld genervt. Wir schaffen das nicht und ich habe Angst um die Firma und alles. Mhm. In Summe war es dann ein perfektes Geschäftsjahr. Mhm. Ja, hast wieder übertrieben cool. Und alles Mögliche.
Ja, ja, ja.
Aber du hast diese Ängste als Selbstständiger einfach. Ja. Und das ist brutal. Und das Zweite ist, glaube ich weiß auch selber noch, wann ich über Nacht weitgehend erkraut bin. Aber das ist auch kein Thema. Aber das weiß man noch, was da für ein Einschuss im Leben war, das dich verändert hat.
Und du musst dir vorstellen, das ist jetzt voll der spannende Punkt. Der passt nur teilweise zu dem Thema, aber du ergraust ja, weil der Körper B12, Vitamin B12, extrem viel verschleißt hat.
Kommt wieder die Food-Expertin
ja,
durch.
Ja, voll. Na, klar. Aber ja. Ich habe mich da extrem, danach in der Zeit, also wo ich, in meiner Regenerationsphase, habe ich mich extrem mit Biohacking und so beschäftigt. Du musst dir vorstellen, der Körper sagt, okay, die Haare sind am unwichtigsten, weil das B12 brauche ich auch zum Denken und Konzentration und so weiter. Und du hast ja da rattert ja dein Hirn auf und ab. Mhm. Auch wenn du in einem Burnout bist, weil du willst überleben, du hast Angst, dass du verhungerst. Also ich habe solche Ängste gehabt. Und dann entzieht dein Körper einfach das Vitamin oder den Mineralstoff dort, wo er am unwichtigsten ist und wo er am wenigsten gebraucht wird, und das ist bei den Haaren. Aber eigentlich ist es ein super Indikator, dass du sagst, okay, irgendwas passt gerade nicht mehr, oder bei der Haut, bei mir war es ganz viel bei der Haut. Und das ist ja wieder als Frau wiederum so, dass du, vielleicht als Mann auch, aber ich kann jetzt nur aus meiner Position sprechen, dass das wieder an deinem Selbstbewusstsein nagt. Und wenn ich jetzt heute hier sitze und sage, okay, ich war obdachlos, sage ich so, ja, come on, du bist in Österreich, wir sind so gut abgesichert. Nein, wenn es hart auf hart kommt, dann kann es sein, dass du wirklich auf der Straße landest.
Und jetzt sind wir eh schon, danke für die Beantwortung der Fragen, noch dann an dem Punkt, wo wir sprechen, wie du wieder rauskommst. Du hast etwas gespoilert, dass du da mit irgendwas da oben gesprochen hast und das dir Kraft gegeben hat auch ein bisschen. Mhm. Und was ist dann passiert nachher? Und mit dem Koffer und die Kisten mit die Belege, wo bist du dann untergekommen? Wie ist dann weitergegangen?
Also du musst dir vorstellen, ich war…
Ich stelle keine privaten Fragen eigentlich, gut, aber die Folge muss so sein einfach.
Die muss so sein, weil wir gesagt haben, also Christine und ich haben vorab gesagt, es betrifft so viele Menschen dieses Thema, aber es redet niemand drüber, weil es einfach unsexy ist.
Ja.
Erfolg ist cool.
Unsexy, ja, du hast
Erfolg ist cool, Misserfolg ist nicht cool in Österreich.
Bei den Unternehmern nervt mich ja fast schon ein bisschen, dass ein Scheitern, ein leibendes Scheitern unglaublich lässig ist fast schon. Ja. Bei den Unternehmern nervt mich das.
Aber das gibt's in Österreich noch gar nicht so. Ja. Ich sage immer in Österreich so, wenn du insolvent gehst oder so, dann nimmt dich niemand mehr ernst.
Ja.
Und das ist auch davor, wovor Menschen Angst haben, weil die dann sagen, ich bin dann niemand mehr, niemand will mehr mit mir Geschäfte machen, auch wenn ich eine neue Firma aufziehe, also viele, nicht alle. Schau, du musst dir vorstellen, ich war, bis ich 30 war, überhaupt nicht gläubig, okay? Also ich war so die typische, man nennt das New Age, ich lasse mir Karten legen und lese mein Horoskop und gehe zum Yoga und bla bla bla. Und eines Tages, das war im Juni 2022, da hatte ich schon ein paar Tage hinter mir, wo eben nur 20 Cent auf meinem Konto waren. Ich nie mehr gewusst habe, wie ich zu Nahrungsmitteln komme, weil ich habe schon Leute um mich herum gefragt, die wenigen, die denen ich vertraut habe. Und es hat jeder lustigerweise zu der Zeit ein ähnliches Problem gehabt. Mhm. Also die hatten nicht viel Geld zur Verfügung. So. Und dann habe ich alles ausgeräumt, Tiefkühlfach, alles, was man so hat. Und ich habe dann halt Reste gefunden. Also ich kann mich erinnern, einmal war es halt ein Restel im Mehlbackerl und dann habe ich halt selber Pasta gemacht mit Wasser und Mehl. Also so Sachen. Und dann kann ich mir erinnern, dass ich dann immer so oft rausgehen wollte, obwohl Juni war und es war schön Wetter, weil ich mir dachte, scheiße, ich verbrenne dann Kalorien durch
aber
das Gehen.
Aber um rausgehen zu können, muss ich unterbrechen, muss da irgendwo drin sein. Und die Wohnung war ja gekündigt.
Da war ich noch in der Wohnung,
Da warst du noch in der Wohnung.
Da war ich noch in der Wohnung, Da war ich noch in der Wohnung und habe gedacht, ja, ich kann jetzt auch nicht viel rausgehen oder viel spazieren gehen, weil dann verbrenne ich Kalorien, dann kriege ich wieder Hunger. Und ich habe einfach die Kohle nicht. Und es war…
Was für ein Gedankengang.
Ich
muss haushalten mit meinen Reserven, so.
Ja. Und es macht mich heute noch traurig, obwohl es für mich eigentlich auf einem mentalen Level, glaube ich, ist es irgendwo geheilt, weil es mir auch für andere Sachen viel geholfen hat. Also ich will jetzt nicht Opfer spielen, Achtung. Ich hätte jederzeit das Ruder rumreißen können, war aber nicht so. Und dann musst du dir vorstellen, dann bin ich eines Abends, ich habe dann nur mal die Matratze gehabt, gell, in meinem Wohnzimmer und sonst nichts mehr, weil ich habe wirklich alles zu Geld gemacht, jedes Möbelstück und so. Ich habe gewusst, ich muss in 2 Wochen raus und es gab in dem Moment, in dem das passiert ist, an dem Abend keine Lösung. Also es war, und es urviele haben mich gefragt, was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich sag's dir, wie es ist, ich weiß es nicht.
Also Plan B wäre wohl wirklich Frauenhaus gewesen.
Ja, genau, also das war schon da.
Aber das
da
war der Hedge, so, den es in einem Land wie Österreich gibt. Ne?
Richtig, und da war aber meine Sorge, die nehmen mich nicht, weil es mir noch zu gut geht, das musst du mal vorstellen.
Ja.
Weil am Papier geht's mir noch zu gut. Weißt du, die sagen dann vielleicht, Einkommensnachweis, dann zeige ich den vom Vorjahr. Dann sagen die, haben sie so und so viel Gewinn gemacht, wie das halt bei Unternehmen so ist. Aber Gewinn ist nicht gleich Cash, Liquidität, was am Konto ist.
Nämlich überhaupt nicht.
Weiß jeder, der ein Unternehmen führt. So. Und dann war es so, dass ich nimmer konnte und im Eck von einer Wohnung gesessen bin. Also das ist, ich weiß auch nimmer, warum im Eck ist. Ist jetzt eh wurscht. Diese Matratze ist am Boden gelegen und ich habe so geweint und bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, wenn es dich gibt, lieber Gott, hilf mir und gib mir eine Lösung. Ich kann nimmer, ich kann mit meinem Verstand, ich kann das nimmer lösen. Wenn das wer lösen kann, bist das du. Wie gesagt, ich war zu der Zeit nicht gläubig, ich will auch jetzt nicht irgendwas propagieren, falls jetzt irgendwer zuhört und meint, ich will da irgendwas vermarkten. Nein, es war einfach so. Und da muss er vorstellen, ich weiß nicht mehr, was am nächsten Tag war, da muss ein Gap gewesen sein zwischen diesem Gebet und dem, was dann passiert ist, von maximal 48 bis 72 Stunden. Ich hätte gesagt 48, ich weiß es nicht mehr so genau. Lese ich auf WhatsApp-Status, wo du die Statusmeldungen immer reingeben kannst, von einer Bekannten, die nichts von meiner Situation wusste, hat dir einen Screenshot reingegeben von einer anderen Frau, die ich auch nicht kannte, wo steht, suche dringend ab sofort eine Haushaltshilfe, die sich um 3 Hunde kümmert und dafür in meinem Haus wohnen darf. Und dann steht die Postleitzahl dabei und der Ort. Und ich denke mir nur so, ich kenne den Ort nicht, das muss irgendwo in der Bamba sein. Perfekt.
Ja. Nee, klar. Nee, das verstehe ich voll. Und das wurde es ja dann auch, ne?
Ja, ich bin dann rausgefahren zu der.
Schön.
Also falls wer von der ÖBB zuhört, ich bin damals schwarz gefahren. Ich konnte mir auch den Zug nicht leisten. Ich bin bis Melk gefahren. Die Dame hat
damals haben sie noch KKI gehabt. Sonst
Aber ich habe jetzt das Klimaticket, also es ist kompensiert. Ja. Ich bin schwarz rausgefahren. Die hat mich in Melk abgeholt. Dann hat sie mir gesagt, hast du schon mal auf Hunde aufgepasst? Und ich so, nein, ich sag's dir, wie sie ist, ich habe keine Ahnung, ich bin komplett.
Und die Hunde haben sich gedacht, na super.
Ja, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe zu ihr gesagt, du bist meine letzte Hoffnung, ich will aber jetzt auch nicht irgendwie einen Druck machen. Sie hat gerade ihren Mann verloren gehabt, also der hat sich eigentlich um die Hunde und um den Haushalt kümmert. Sie hat ganz woanders gewohnt, in Österreich.
Okay.
Und diese Wohnung war im Waldviertel so. Und ich habe zu ihr gesagt, schau, ich habe keine Ahnung von Hunden. Ich glaube, dass uns Gott zusammengeführt hat. Lustigerweise war die gläubige Christin und hat dann so geschaut und hat mich gleich gefragt, okay, wie meinst du das? Und ich habe gesagt, ich kann das nicht entscheiden, du musst das wissen. Und sie hat gesagt, naja, schauen wir jetzt mal rauf. Also da sind wir da gerade, haben vor der Wohnung geparkt, hat sie gesagt, schauen wir mal rauf. Der Hund, einer der drei Hunde, gibt da ein Zeichen ab, ob das passt oder nicht. Und wenn das Zeichen passt, also aufgrund seiner Körperhaltung, dann gebe ich da das.
Also entweder er frisst dich oder er ist süß.
Ja, genau. Er hat sich dann gedreht, wie ich gekommen bin, hat sich auf den Rücken gehauen und wollte, dass
das ich ihn streiche. Das klingt einmal gut, ne?
Richtig.
Ja, genau. Und so war und du warst erleichtert und das war aber auch höchstwahrscheinlich ein Signal, irgendwie, sage ich jetzt mal, ohne jetzt dazu esoterisch zu werden, zwischen dem Hund und dir.
Ja, beziehungsweise ich habe dann...
Weil der Hund hat eine Bezugsperson verloren, du hast fast alles verloren und ihr zwei war zermatcht, der Hund und du.
Ja.
Irgendwie.
Schau, so hätte ich noch gar nicht gesehen. Ja. So hätte ich noch gar nicht gesehen, ja genau. Aber ich war dann.
Das ist sehr esoterisch, aber wer weiß.
Ja, ich war dann in einer Wohnung umgeben von Landwirtschaft, Wald, also perfekt im Nachhinein gesehen, um von einem Burnout sich zu erholen. Ich hatte keine Kosten mehr. Mhm. Also das war das, was mich so frei gemacht hat im Kopf, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann bin ich da hingekommen ab 1. Juli und ich habe meine Kartons hinten lassen und dies hat dann zu mir gesagt, du an dem und dem Tag kriegst mein Auto, kannst reinfahren, das ist voll dankt, kannst die Kartons abholen. Also es hat sich in der Zeit so viel gefügt, dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt wurscht, wie es weitergeht, es ist jetzt Tag für Tag, gibt's Lösungen. Ich habe immer noch Steuerschulden, SVS und so weiter im Hinterkopf gehabt. Aber ich habe gewusst, ich muss mich jetzt Schritt für Schritt vorarbeiten. Kleine Steps, Baby Steps. Und so haben sich immer wieder Lösungen präsentiert.
Hast du da mit offiziellen Stellen, denen du Geld geschuldet hast, kommuniziert und wie haben sich die verhalten? Also fast die Folgefrage ohne Antwort.
Ja, also ich glaube, das sagen die meisten österreichischen Unternehmer, das Finanzamt extrem kulant. Mhm. Man hat mehrere Anläufe.
Also sie sind schon Menschen, kann man sagen, ne? Auch wenn es ein bisschen...
Ja, also meine damalige Steuerberaterin hat gesagt, du, das geht nicht.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ich sage jetzt eins, ich habe die Kohle nicht, ich bin willig zu zahlen, aber ich habe sie Stand heute nicht so. Ja. Und dann haben wir da halt, ich weiß nicht, wie oft hin und her geschrieben und dann haben sie alle Teilzahlung bewilligt und dann kamen auch nach vier Monaten kamen wieder Aufträge, dann habe ich das tilgen können. Sozialversicherung ist nicht so lustig, falls jemand von der Sozialversicherung zuhört, also die haben da weniger Gnade. Und es waren halt auch so Sachen wie...
Es gibt ja auch viel Betrug, muss man sagen.
Leider,
ja. Und das zu unterscheiden, wer jetzt wirklich in der Scheiße sitzt, mit Verlaub,
und du kannst viel Kacke, die abgeht, nicht beweisen. Also du kannst schon zum Arzt gehen und habe ich alles hinter mir. Mhm. Und sagen, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Rückenschmerzen, da. Ja, und wenn es dann Arzt hast, der 8 Minuten Zeit für dich hat, als Kassenpatient, dann sagt er so, passt, ich gebe Ihnen einen Schlaf. Tabletten und Antidepressiva und dann kommen sie in 2 Wochen wieder.
Was mich jetzt interessiert, dein Umfeld hat es mitbekommen, hat sich zum Teil von dir abgewendet, fürchterlich, ja. Und wie ist das mit den Kunden gewesen? Da du ja selbstständig bist, bietest du was an, gewinnst den Auftrag oder nicht. Haben die Kunden gewusst, wie es dir geht zu dem Zeitpunkt? Das heißt,
Nein.
Das denke ich mir.
Ich muss da auch sagen, also ganz ehrlich, 3 Jahre später, ich kann voll offen drüber reden, ich habe mich so geschämt. Also ich kann mich erinnern, es hat da mal eine angerufen, die hat gesagt, ja, wo bist denn gerade und so. Ja. Also eigentlich eine Kooperationspartnerin, aber die mir auch immer wieder Aufträge gibt, aber jetzt nicht auf laufender Basis. Und ich habe dann gesagt, ich helfe einer Freundin gerade, ihr Mann ist verstorben. Also ich habe jetzt nicht gelogen, aber ich habe es extremst marketingtechnisch gut verkauft.
Ja. Man fühlt sich auch schier, gell? Man fühlt sich wertlos und will gar nicht raus,
genau. Also du triffst es auf den Punkt, genau so war es.
Kenne ich alles.
Nicht nur nutzlos, sondern so, du denkst so, also, ja, ich habe es halt einfach nicht drauf. Und deswegen bin ich in die Situation gekommen. Es ist nicht, dass ich mich selber bemitleidet habe. Ich habe immer noch dieses gehabt, keep pushing. Aber ich habe gewusst, mein Körper und mein Geist gibt im Moment nicht mehr her, als mit Hunden spazieren zu gehen, wieder einen Schlafrhythmus reinzubekommen und zu weinen, weil ich habe auch lange nicht weinen können. Da hat mir dann ein Arzt gesagt, dass das urgut ist, wenn das wieder retour kommt. Kann ich jetzt nicht belegen, warum. Nein, die Kunden haben das nicht gewusst. Ich habe es dann einmal einem gesagt, weil der auch extrem, also das war auch ein Partner mehr, es war nicht der Kunde, sondern ein Partner. Und ich habe denen auch gesagt, wie es mir geht. Und der hat dann nur gesagt, ach so, ja, tut mir leid, okay. So. Aber weißt du, diese ganzen Details, die wir heute besprechen, die hast du, die erlebst du in dem Moment. Erstens willst du es nicht wahrhaben, dass es so ist. Und zweitens ist es so, dass du erlebst sie und du bist so im Überlebensmodus, dass dir gar nicht bewusst ist, was du da gerade machst oder durchlebst. Zum Glück. Das ist wie bei Kriegsflüchtlingen. Flüchtlingen. Die schauen einfach, dass sie da rauskommen, aber arbeiten im Kopf tut das erst Jahre danach.
Da kann ich mir unglaublich gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, und das haben wir nicht vorbesprochen, dass der Punkt dann der war, dass es, glaube ich, bei dir unglaublich wieder schnell der Schalter dann umgelegt war, dass du wieder zur Angreiferin geworden bist im Sales und zur Siegerin wieder. Das geht dann auch schnell, oder?
Ja, ich muss dir vorstellen, ich war dann da draußen im Waldviertel und habe mich, ich habe gesagt, ich probiere jetzt alles und habe mich auf die unterschiedlichsten Jobs beworben. Also wirklich von Führungspositionen hin über irgendwelche Assistenzjobs, also irgendwelche kleineren oder nicht so wichtigen Stellen.
Ja, American Dream, Fuß in der Tür, den Rest schaffst du schon irgendwann.
Da hat sich auch eine sehr gute Freundschaft ergeben. Also ich glaube, die Person, die das jetzt hat, die weiß, wen ich meine. Eine sehr, sehr gute Freundin mittlerweile. Und kein einziger dieser Jobs ist was geworden. Und ich fand das urkomisch, gell? Und habe dann schon so zu mir selber gesagt, okay, wenn das nichts wird, dann will es nicht sein. Weil ich habe wirklich unterschiedlichste Jobs angepeilt, wirklich, wo ich mir gedacht habe, okay, warum sollten mich die jetzt nicht nehmen? So, das ist dann nichts geworden. Und dann kam so, also Juli, August war wirklich Regeneration, September auch noch, aber ich habe da immer noch gemerkt, hey, wenn ich da irgendwo bin oder so, oder auch oft war ich bei den Bauern nebenan eingeladen, mir ist das voll schnell zu viel geworden. Es ist so crazy, wenn ich da das jetzt erzähle, weil ich habe endlos Energie. Also du kennst mich, ich bin ein Energiebündel. Ja, also ich kann. Ja, voll. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, na, ich brauche noch ein bisschen. Und dann kam aber eine Kundin von früher, die das auch nicht wusste. Der habe ich das irgendwann nochmal jetzt erzählt. Und dann hat er gesagt, hey, kannst du da einen Tag bei uns mitarbeiten, das und das und das. Und das waren halt immer so punktuelle Aufträge. Das hat mich dann halt punktuell wieder rausgerissen. Aber ich habe trotzdem lang einen Überlebenskampf geführt.
Ich kann mir das alles unglaublich vorstellen. Und die nächste Frage, ich wusste das wirklich alles nicht. Wie lang warst du dann insgesamt im Waldviertel und was waren dann die Steps zurück und die Anlässe, nach Wien zurückzugehen? Weil ich kenne dich als in Wien Lebende.
Mhm. Also ich war insgesamt 4 Monate im Waldviertel. Das war dann zu Ende hin wirklich schwierig. Das war eine schwierige Konstellation einfach.
Ja, musstest du weg? Warst du bereit für die nächste Aufgabe?
Ja, ich musste weg und dann habe ich ein Leben geführt von, ich muss kurz nachrechnen, 2 Monaten aus dem Koffer. Mhm. Das war wirklich so, okay, wo ist gerade eine Wohnung frei, wo ist gerade eine Couch frei? Und dann bin ich in eine WG gezogen und dann auch peu à peu wieder vor über einem Jahr nach Wien. Mhm. Weil ich liebe Wien. Also du weißt das eh, aber ich liebe Wien. Ich fühle mich da, seit ich das erste Mal in Wien war als Kind, fühle ich mich da zu Hause.
Genau. Sag noch kurz, aus welchem Bundesland du kommst.
Salzburg,
genau. Das gehört auch irgendwie noch zur Folge dazu, um auch das Waldviertel irgendwie dann einzureihen, das natürlich nicht in Salzburg ist. Aber ich glaube, jemand, der immer in Wien war, sieht das Waldviertel auch anders als eine Salzburgerin, glaube ich.
Stimmt, ja. Stimmt.
Jetzt haben wir die Folge Finanzfuck-up und wie du wieder rauskommst genannt. Also wie du wieder rauskommst, die First Steps ein bisschen neu erfinden, ein bisschen auf Botschaften hören, Kraft sammeln, wirklich rausnehmen, das hast du gesagt. Ich weiß jetzt aus dem Vorgespräch auch, die Schulden, die du genannt hast, die sind wieder weg. Du hast auch eine Summe genannt an Umsatz, die schon wieder super klingt. Mhm. Ja, und jetzt könnte man Stunden weiterreden natürlich. Und ich denke, das ist etwas, was man in eine größere Umgebung geben kann mit einem adäquaten Partner zu genau diesem Thema, diese Fuck-ups und wie du da wieder rauskommst auch. Und ich denke, da könnte man was andenken.
Ja, vor allem muss ich auch gestehen, von 2022 bis 2025, diese 3 Jahre, da gab es so viele Rückschläge, dass dieses, was 2022 passiert ist, worüber wir heute gesprochen haben, war nur der Spitze des Eisbergs und dann kamen da ganz viele, ich sage jetzt mal Rattenschwänze, Fehlentscheidungen von mir.
Rückschläge, ne?
Rückschläge. Ich habe auf falsche Pferde gesetzt, auf nicht die richtigen Personen gehört.
Die kanntest du ja alle noch nicht, weil du eigentlich neu aufgebaut hast, oder?
Ja, voll. Ja. From scratch eigentlich, genau. Und das ist was, wo ich sage, da bin ich extrem resilient geworden, extrem lösungsorientiert und auch mental so, dass ich sage, das war das größte Geschenk in meinem Leben. Und da, finde ich, könnte man auch tiefer reingehen.
Und das nehmen wir uns vor. Wie gesagt, ich kenne dich jetzt seit 5 Quartalen circa, bist mal als Manager-Persönlichkeit irgendwie in meiner Wahrnehmung reingedonnert, irgendwie in den LinkedIn-Feed auch und alles, was wir gemacht haben. Ich hätte das nicht vermutet, was du da gepostet hast. Deswegen war es ja für mich auch ein bisschen ein Flash. Und ich habe es vermutet, dass du den Businesspartnern damals nicht erzählt hast, auch was ich auch so gemacht hätte, glaube ich mal.
Ich glaube, niemand macht das.
Ja, ich glaube, da nehmen wir uns was vor. Da suchen wir einen adäquaten Partner, der zu diesem Thema passt und machen eine Serie, ein Special, ein mediales Werk draus, glaube ich.
Genau, also es braucht jemanden, der extrem viel davon hält, Dinge wieder aufzubauen, Dinge neu zu denken, innovativ zu sein. Und ich hoffe, du erlaubst mir dieses Wording, der die Eier hat, auch den Schritt nach vorne zu machen und zu sagen, hey, genau das braucht's jetzt in dieser Welt, wo es eben kein Commitment, keine Loyalität, keine Handschlagqualität mehr gibt. Und dass man eben ein Pionier ist und dass man sagt, okay, das und das habe ich falsch gemacht, kein Problem, das war die Vergangenheit, wie machen wir es jetzt besser?
Und du bist eine von vielen höchstwahrscheinlich mit riesen Dunkelziffer, jetzt
richtig,
genderneutral natürlich, klar. Und ja, da überlegen wir uns was und ich freue mich drauf. Und du sprichst darüber und das finde ich ja wirklich, wirklich gut. Und ja, ich bin intuit, was das Thema betrifft. Ich kann auch spoilern, ich plane da etwas über die großen psychologischen Sorgen unserer Gegenwart, gerade wenn es jetzt noch immer Einflussfaktoren, Corona gibt, Teuerung und all diese Sachen, die wir nicht gelernt haben, die uns einfach am Schädel kaut haben, in verschiedensten Hinsichten.
Ja, danke Christian für die Einladung. Mir war es extrem wichtig, über dieses übergeordnete Thema Geld zu sprechen. Es betrifft nicht nur Unternehmer oder Unternehmerinnen oder nur Frauen oder nur Junge. Es ist ein omnipräsentes Thema vor allem. Also ich habe so das Gefühl, seit 2-3 Jahren. Es betrifft nicht nur Firmen, auch Privatpersonen. Und nachdem ich dieses LinkedIn-Posting gemacht habe, haben mich so viele ergreifende, lange Privatnachrichten erreicht, dass ich mir gedacht habe, ich muss damit in irgendeiner Form raus. Und da bin ich da echt dankbar, dass du mir den Platz, den Raum dafür gegeben hast. Weil es vor niemanden Halt macht. Es ist egal, aus welcher Schicht du kommst, also aus welcher gesellschaftlichen oder sozialen Schicht du kommst, mit wie viel Geld du geboren bist, wie viel Einkommen du hast. Es kann sich jederzeit drehen, auch zum Guten natürlich. Aber es ist was, worüber wir halt viel mehr sprechen müssen, ist meine Meinung. Weil das macht was mit uns. Jeder sagt immer so, ja, Geld ist nicht wichtig und macht nicht glücklich. Stimmt. Aber ich kann da sagen, es ist leichter, in einem Ferrari zu weinen und unglücklich zu sein, also jetzt ganz überspitzt gesagt, als eben ums nackte Überleben zu kämpfen. Also es ist was, würde ich nie wieder erleben wollen, so. Aber es ist was, wo ich irgendwie überzeugt davon bin, dass mir das passiert ist, um eben auch darüber zu sprechen. So.
Und auch das ist eine Facette von Geldgesprächen, wie es in unserem Umfeld, ohne dass wir es wissen, einfach passiert, vorkommt. Ja. Und ich kenne dich jetzt von beiden Seiten, kann man mal sagen. Und ich glaube, das macht letztendlich auch den Menschen und uns Menschen auch aus. An euch da draußen, wie gesagt, danke fürs Reinhören in diese, glaube ich, nachdenklich machende Folge mit unglaublich vielen Facetten drinnen. Also bei mir rattert es jetzt volle. Ja, also danke auch dafür. Und es sind ja immer launige Gespräche. Ich hoffe, ich habe keine Schmähs reingehört, wo keine passen. Aber ich glaube, wir haben es im Sound halbwegs rübergebracht und wichtiges Thema. Danke, Lisa, dass du da warst und an euch da draußen. Danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und bis ganz bald und vergesst nicht, es gibt für alles eine Lösung.
Ja, das war's mit der Lisa, verlinkt in den Shownotes ist ihre Homepage, ihr LinkedIn-Profil und die beiden historischen Podcasts, die wir gemeinsam gemacht haben. Einmal Sport und einmal Food Promotion und so weiter. Und ja, vielleicht entsteht ja aus dem heute Gesprochenen noch eine kleine Reihe. Tschüss und Baba.